Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir heute als Predigttext hören wollen, es kommt aus dem Psalm, den wir zu Beginn des Gottesdienstes schon gehört haben, dem Psalm 118. Wir wollen hören auf die Verse 8 und 9. Dort heißt es: Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse aus dem Psalm 118, die du uns schenkst an diesem Sonntag für unser Leben, für unseren Glauben, für die nächste Zeit, die vor uns liegt, Herr. Wir wollen jetzt die Predigt hören über diese beiden Verse, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, aus diesen beiden Versen heraus in dieser Predigt. Das wird nur dann geschehen, wenn du selber diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, kennen Sie Pep Guardiola? Für diejenigen, die nicht so Fußball interessiert sind, die darf ich das kurz erklären. Pep Guardiola ist ein Spanier, der hat als Spieler sehr erfolgreich bei Barcelona gespielt, auch in der spanischen Nationalmannschaft, hat bei Johann Cruyff so ein bisschen das Trainerhandwerk dann sich abgeguckt und ist schließlich auch Trainer geworden bei Barcelona, diesem ja vermeintlich besten Verein der Welt. Und er hat ihn zum vermeintlich besten Verein spielerisch gemacht. Und dieser Pep Guardiola, dieser Trainerfuchs, so wie er genannt wird, der hat eine Strategie. Der hat eine Strategie, wie der Fußball spielen lässt. Der lässt ihn nicht nur Kondition bolzen und Schusstraining und Sprints und all sowas. Das hat er seine Konditionstrainer und seine Spezialassistenten für. Nein, der ist ein Spezialist für Strategie. Und das hat seine Mannschaften immer so erfolgreich gemacht. Der hat nicht nur Barcelona trainiert und damit hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen galt. Der hat auch die Bayern in den letzten Jahren trainiert. Die sind dann auch die ganze Zeit Meister geworden halt. Jetzt ist er in England, da steht er auch wieder an Tabellenplatz 1, weil die Mannschaften seine Strategie spielen. Die Strategie, die er hat, die nennt man so Tiki-Taka. Für die, die ein bisschen Fußball interessiert sind, die wissen, was das bedeutet, halt nicht. Also schnelles Passspiel, möglichst viel Ballbesitz von der eigenen Mannschaft und dann die gegnerische Mannschaft im eigenen Strafraum am besten einkesseln, das ist so die Strategie. Der hat eine ganz klare Strategie und das ist dann so von den Mannschaften immer wieder kolportiert worden, halt nicht. Wenn man bei ihm dann in der Mannschaft war als Spieler, dann musste man ganz streng diese Strategie spielen. Ja, und die Mannschaften haben halt immer Erfolg gehabt. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, so wie dieser Guardiola eine Strategie hat, um erfolgreich Fußball spielen zu können, so haben wir als Christen eine Strategie, wie wir erfolgreich leben und auch erfolgreich sterben können. Und diese Strategie besteht in einem einzigen Satz: Jesus vertrauen, sonst nichts. Jesus vertrauen, sonst nichts. Das ist unsere Lebensstrategie und ausgehend von diesen Versen hier möchte ich Ihnen diese Lebensstrategie noch einmal auslegen. Predigt ist überschrieben mit eben unserer Lebensstrategie: Jesus vertrauen, sonst nichts. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, nicht auf Menschen schauen und ihnen vertrauen. Zweiter Punkt, nicht auf irdische Ordnungen schauen und ihnen vertrauen. Und drittens, auf Jesus vertrauen und auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Das sind die drei Punkte der Predigt und ich beginne mit dem ersten: Nicht auf Menschen schauen und ihnen vertrauen. Also es gibt gewisse Dinge, die müssen wir, wenn wir unsere Lebensstrategie leben, nicht tun. Das ist auch bei diesem Pep Guardiola so. Also man kann Fußball auch anders spielen, als er das spielt. Also beispielsweise Jupp Heynckes, der vor ihm Trainer war, der hat sehr defensiv gespielt bei den Bayern. aus der kompakten Abwehr heraus, dann gucken, dass man Konter spielen kann. Auch das ist eine Strategie, die ist bei Pep Guardiola verboten. Sowas gibt es nicht, sich hinten im eigenen Strafraum zu verbarrikadieren. Die Fußballer sagen dann Beton anmischen halt nicht und dann sagen halt gucken, dass man irgendwie die Konter spielt. Das war bei Guardiola verboten, ging überhaupt gar nicht. Und bei uns Christen, die wir lebendigen Glauben haben, gibt es auch etwas, was uns streng verboten ist, nämlich auf Menschen schauen und auch ihnen vertrauen. Also das heißt nicht, vertraut nicht eurer Ehefrau, vertraut nicht euren Kindern, das dürft ihr schon bis zu einem gewissen Maße machen. Vertrauen heißt hier in diesem Zusammenhang, gründet euer Leben nicht darauf. Das muss man so deutlich sagen. Denn Menschen enttäuschen immer, Gott nie. Menschen enttäuschen immer, Gott nie. Die Bibel spricht immer davon, wie Menschen enttäuschen. Also es geht schon bei der Urgeschichte los, Kain und Abel, das Brüderpaar. Also der Abel ist bitter enttäuscht worden von seinem Bruder Kain halt, nicht? Wir wissen, was da passiert ist, der hat ihn erschlagen. Josef halt, nicht? Der wurde auch bitter enttäuscht von seinen Brüdern halt, nicht? Klar, der war ein bisschen hochmütig, ein bisschen stolz halt, aber dass sie ihn dann versuchen umzubringen, aber dann noch ein bisschen abwägen, aber als Sklaven verkaufen, bittere Enttäuschung in der eigenen Familie. Mose, bittere Enttäuschung von seinem Bruder Aaron halt, nicht dieser große Aaron, der Priester halt, nicht als er vom Berg runterkommt mit den 10 Geboten, da hat Aaron ein goldenes Kalb gemacht, bittere Enttäuschung bei Mose halt. David, bittere Enttäuschung bei seinem Schwiegervater Saul halt, nicht für den er so viel gemacht hat, nicht, er trachtet ihn am Leben, der will ihn umbringen halt, nicht. Paulus schreibt von der Enttäuschung über Menschen halt, nicht, schreibt einmal, wie er im Gefängnis ist halt, nicht, dort in Ephesus sitzt halt, und sagt, da hat mir keiner beigestanden, alles ins Watt gelaufen halt, nicht, ich war ganz allein, sagt er, aber war auch nicht schlimm, weil der Herr da gewesen ist halt, nicht, aber das werdet ihr erleben, wenn ihr Menschen vertraut, dann sind die Enttäuschungen vorprogrammiert. Das könnt ihr in eurem Leben betrachten, im Kleinen wie im Großen. Ihr müsst nur mal einen Handwerker anrufen, der irgendwas repariert im Haus, ob am Bach oder sonst irgendwie halt nicht. Kann sein, dass er Glück hat, das ist vernünftige Arbeit, wenn die an die Handwerker überhaupt kommen halt nicht. Aber die Enttäuschung, wenn was falsch ist, ich habe in der alten Gemeinde ein Pfarrhaus bauen dürfen, Schrägstrich müssen. Und glaubt mir, da kann ich euch ein Lied singen über Enttäuschung von Handwerkern. Die versprechen vorher das ganz Große und hinterher sieht man dann da nach Jahren, was die alles für einen Fusch gemacht haben, bittere Enttäuschung, dann machen die Konkurs, heben die Finger hoch, also furchtbare Dinge. Ich will jetzt nicht die Handwerker alle da schlecht machen, gibt auch wirklich gut, aber verlasst euch nicht drauf, nicht Menschen enttäuschen. Das geht weiter, nicht im Arbeitsleben halt, nicht? Da hat man 10 Jahre gute Leistung gebracht und dachte, man hat einen guten Arbeitsplatz zum Chef, alles in Ordnung und ruckzuck werden die Dinge anders, nicht? Auf einmal kriegt man die Kündigung geschrieben halt, nicht? Bittere Enttäuschungen halt. Und auch in den Ehen, in den Familien, da können viele von euch Lieder von singen, Geschichten erzählen halt, nicht? Wie Menschen enttäuschen. Da hat man alles drauf gesetzt, nicht? Und auf einmal entwickelt sich alles ganz anders, man steht da, ist ein ganz tief. Und selbst bei den Menschen, die so wunderbar sind, mit denen man leben durfte und leben kann halt, nicht? Spätestens, wenn die sterben, dann merkt man, das kann es nicht gewesen sein, auf das ich mein Leben gründe. Da muss es etwas anderes geben. Und das gibt es, Jesus Christus. Deshalb wollen wir nicht unser Leben auf Menschen bauen, ihnen vertrauen, sondern immer auf Gott. Und wir wollen auch nicht auf Menschen schauen, nicht auf andere Menschen schauen. Das führt immer zur Menschenfurcht. Und Menschenfurcht vertreibt Gottes Furcht. Nicht auf Menschen schauen. Letzten Jahr, als hier der Predigtskandal war, Anfang des Jahres halt nicht, und haben ja ganz viele Pastoren hier protestiert, was wir für eine furchtbare Gemeinde sein und was ich dann für ein furchtbarer Pastor sein. Und, aber es haben sich auch viele Pastoren zu uns gestellt. Aber einer, der hat sich gemeldet, auch gläubiger Pastor hier aus Bremen, der ist dann gekommen, hat gesagt, Olli, ich stehe voll im Gebet hinter dir. Aber, sagt er, öffentlich werde ich mich nicht dazu äußern, da werde ich mich nicht zu dir stellen können. Ich sage, wieso? Ja, sagt er, bei uns in der Gemeinde, wir haben so viele Pläne und ich will mich da als Gemeinde mir jetzt nicht in ein schlechtes Verhältnis mit der Stadt setzen, damit wir nicht eines Tages irgendwelche Zuschüsse uns verweigern. Original die Aussage. Da habe ich ihn gefragt, hast du denn schon jemals mit deiner Gemeinde von der Stadt Bremen Zuschüsse gekriegt? Sagt er, nein. Da sage ich, aha, also für Zuschüsse, die du noch nicht gekriegt hast, die du aber vielleicht bekommen wirst, wird er nie sehen halt, nicht? Damit du die nicht verdirbst halt, nicht? Machst du nicht wegen mir, sondern weil du vor Gott etwas als richtig erkannt hast, ist dann trotzdem nicht, sage ich, das musst du mit dem Heiland abklären. Echt? Ja, das sind Begründungen. Also ich habe kein Problem mit Leuten in der Kirche, wirklich, das heißt, habe ich natürlich ein Problem mit, die nicht wiedergeboren sind als Pastoren. Aber das Schlimme in unserer Kirche ist, sind die Pastoren, die wiedergeboren sind und die die Hosen voll haben, nicht? Bis oben hin halt, nicht? Vor all dem, was ihnen passieren könnte in dieser Welt, nicht? Wo man dann mit der Political Correctness die Wahrheiten der Bibel nicht sagen kann. Nochmal, wenn da so ein verfrorener Pastor um die Ecke kommt halt, nicht? Der Jesus nicht kennt und dann so allen Mist erzählt, wie das jetzt passiert. Friedensgemeinde. Friedensgemeinde wollen die nächste Woche, wollen die hier einen Gottesdienst machen, einen Singegottesdienst. Und dann wird dann der Singegottesdienst eröffnen mit dem Muezzinruf, nicht? Dieser Muezzinruf, ich wiederhole, nicht von dieser Kanzel halt, nicht? Ihr wisst das, was von den Minaretten. Das wird dort in der Kirche gesungen, nicht? So, aber wenn die Jesus nicht kennen, die Pastoren, ja, was will man denen denn vorwerfen? Schlimm ist es für Leute, die Jesus kennen als Pastoren und Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Die sagen, ich weiß ja, dass das wahr ist, aber aus den und den Gründen kann ich es nicht machen. Da könnte ich euch Lieder erzählen. Wir haben mal auf einer Synode im Siegerland, haben wir mal darüber abstimmen lassen, dass Abtreibung Mord ist. Das wurde dann abgelehnt, ein Drittel zu zwei Drittel, abgelehnt auf diesem gläubigen Siegerland halt. Da kam nachher jemand zu mir, sage ich ganz deutlich, der Präses des CVMs dort und sagte, Olli, du hast so recht gehabt halt, nicht? Ich konnte aber nicht für Ja stimmen. Ich sage, wieso das nicht? Sagt er, ja, wir erwarten, dass der Kirchenkreis uns eine Stelle finanziert halt, nicht? Und da wollte ich es mir nicht mit denen verderben. Da habe ich gesagt, das musst du nicht mit mir ausmachen, musst dich bei mir nicht entschuldigen. Da tritt vor den lebendigen Gott halt und sagt dem, dass du Schiss hattest halt, nicht dich von einer Superintendentin hinzustellen, für die biblische Botschaft einzustehen und das nicht zu machen. Nicht, dass ich jetzt Leute aburteilen will und ich bin bestimmt kein Glaubensheld, nicht? Aber eins weiß ich, dass darauf kein Segen liegt. Wenn man Dinge klar im Glauben erkennt und ganz Klarheit hat, was der Herr will, und dann aber sagt, weil der oder die, ob das nun Politiker ist oder ob das nun eine Partei ist oder ob das ein Bischof ist, da kann ich es nicht sagen, weil das könnte ja Probleme geben. Das ist Menschenfurcht. Nicht auf Menschen schauen. Menschenfurcht vertreibt Gottesfurcht. Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen Gottesfurcht. Wir haben es eben im Psalm 118 auch gehört, einige Verse zuvor, der Herr ist mit mir. Darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Bitte, was können wir Menschen tun? Bitte, schaut nicht auf Menschen. Vertraut auch nicht auf Menschen, sondern schaut immer auf Jesus Christus. Vertraut immer wieder auf Jesus Christus. Und jetzt kommt's, jetzt werden viele von euch zustimmen, jetzt komme ich aber zu dem Unangenehmen für uns. Nicht? Da werdet ihr sagen, genau, hat er recht, unser Pastor halt. Wisst ihr, es gibt einen Menschen, dem dürfen wir am allerwenigsten vertrauen und auf den schauen. Das sind wir. Nicht nur auf andere Menschen nicht scheinen, auch nicht auf uns. Das ist ja auch so, nicht? Wir denken immer, wir sind so stark. Wir haben es im Griff und bilden uns was ein auf unsere Kohle, die wir verdient haben, halt nicht, auf unsere Frömmigkeit, die wir besitzen, halt nicht, auf die gute Familie, die wir führen, halt, auf die klasse Gesundheit, die wir uns erworben haben durch gesunde Ernährung und. Wir haben es eben gesungen in diesem Lutherlied. Mit unserer Kraft ist nichts, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Bitte, schaut auch nicht auf euch und vertraut bloß nicht euch selber. Das ist Hochmut, Stolz, das ist etwas, was Gott nicht möchte. Ich habe immer noch ein Bild vor Augen. In meiner alten Gemeinde im Siegerland, da war so ein bisschen älterer Herr, der war dann schon so Anfang 60 halt, nicht? Und als ich dann neu Pastor wurde, nicht? Da kam er immer an, der schrie immer, Pastor! Pastor schrie immer halt, nicht? Er war früher sehr sportlich, der hatte geboxt und so. Hier, da macht er immer so den Arm. Spannend. Hier, darauf vertraue ich. Hier, so macht er immer, zeigt auf seinen Bizeps. Darauf vertraue ich, weil er ein gewaltiger Kerl war. Und hat immer mal erzählt, wie viele Leute er durch die Kneipen geprügelt hatte, nicht? Und alle hatten Angst vor ihm, nicht? Hierauf vertraue ich ihn, hat er dutzende Male immer gesagt. Pastor, hier immer so gezeigt, nicht? Kam nicht in die Kirche, ich erzählte von dem, dass man Jesus vertrauen sollte und hier, so. Und irgendwann kriege ich den Anruf von der Bestatterin, ja, wir müssen eine Beerdigung machen, nicht? Da habe ich den beerdigt, so. Und da war nichts mehr mit hier, Bizeps anspannen. Da lag er da, in dieser Holzkiste. Vor diesem lebendigen Gott, da kann er nicht treten und sagen, guck mal, wenn ich hier alles durch die Kneipen geprügelt habe, was ich hier im rechten Oberarm, was ich da für eine Kraft hatte. Mit unserer Macht ist nichts getan. Nicht auf sich selber etwas einbilden. Davor warnt die Bibel in aller Schärfe. Echt? Der reiche Kornbauer, das war so Musterbeispiel gelungenen Lebens. Wir lesen zwar nichts von seiner Ehe, aber er vermutlich auch noch eine glückliche Ehe gehabt halt nicht, aber vor allen Dingen war der wirtschaftlich unglaublich erfolgreich, nicht? Und macht alles richtig, landwirtschaftstechnisch halt, fährt Ernten ein, dass die Kohle da ist. Dann sagt er, so, das war's, jetzt kann ich das Leben genießen halt. Und dann sagt Gott, du Narr, du Idiot, jetzt hole ich deine Seele und das war's für dich. Mit dem, was wir in dieser Welt haben, können wir nichts. Deshalb verlasst euch auch nicht auf euch selber. Bitte, und jetzt nicht, dass ihr wieder denkt, ich erhebe mich über alle Leute. Dieser Punkt, den präge ich als allererstes meiner Person. Nicht auf die eigene Kraft, nicht auf das eigene Vermögen, nicht auf das alles, was man vermeintlich geschafft hat und kann. sondern nur auf Jesus Christus verlassen. Es ist eine dämonische Selbsttäuschung. Es ist ein teuflischer Betrug, wenn man selber meint, Kraftquelle des Lebens zu sein, und man selber hätte das Leben im Griff mit meiner Familie, meiner Gesundheit, meinem Geld, meinem Haus, meinem Beruf, meiner Frömmigkeit. Nichts sind wir. Wir sind nur etwas, wenn Jesus Christus unser Fundament ist und wenn wir auf ihn schauen und wenn wir ihm vertrauen. Der Apostel Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief: Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Auch der große Paulus muss durch diese Schule durch, dass er nicht sich selber vertrauen muss, sondern der Herr musste ihm viele Anfechtungen schicken, so heißt es hier, bis dass er wirklich dachte, jetzt verliere ich das Leben. Musste ihm die Anfechtung schicken, damit er lernt, was ist das Fundament meines Lebens. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. Bitte uns setzt euer Vertrauen, eure Hoffnung nicht auf euch selber, nicht auf eure Kraft, nicht auf euer Vermögen, sondern allein auf Jesus Christus. Das ist der erste Punkt. Nicht auf Menschen schauen und ihnen vertrauen, so heißt es hier. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Der zweite Punkt. Nicht auf irdische Ordnungen schauen und ihnen vertrauen. Hier heißt es in unserem Predigtvers halt, es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Und die Fürsten stehen für mich für die weltlichen Ordnungen. Und auch da müssen wir aufpassen. Verlasst euch nicht auf die Systeme um uns herum, so gut und so richtig die auch für den Moment zu sein scheinen. Verlasst euch immer auf Jesus Christus, verlasst euch immer auf Gott und er muss immer das Erste in eurem Leben sein. Die Bibel spricht davon, wie das ist, wie weltliche Systeme korrumpierbar sind und wie sie zum Teil widergöttlich und antigöttlich sind. Also das Volk Israel in Ägypten ist halt nicht. Da gibt es einen Befehl vom Pharao, der Befehl lautet: Alle Kinder der Ägypter, alle Neugeborenen umbringen. Befehl. Befehl der gesellschaftlichen Ordnung, der irdischen Ordnung. Und die Hebammen, die diesen Befehl bekommen, die sollen das vollstrecken, die tun es nicht. Die widersetzen sich, die lügen sogar, die tun etwas, was eigentlich gegen die 10 Gebote ist, aber finden dafür trotzdem den Segen Gottes. Widerstand gegen irdische Ordnung. Die Hure Rahab in Jericho, der Stadtkönig da, der lässt einen Befehl und sagt, diese Kundschaft da nicht, die müssen wir umbringen. Und alle, die irgendwie denen helfen, sind auch fällig. Und als sie dann kommen und die fragen, wo sind denn die Männer? Sagen, die sind nicht mehr hier, die sind oben bei ihrem Dach. Echt? Lügt sie auch. Wendet sich gegen die irdische Ordnung, weil die gegen Gott ist. Daniel, als er das Gebot erlassen wird vom König halt, in der Gefangenschaft halt nicht, ihr dürft nicht mehr zu einem anderen Gott beten, als allein zu unserem König halt nicht. Was macht er? Er hält sich nicht ans Gebot, reißt das Fenster auf und betet nach wie vor zu dem lebendigen Gott. Widerstand gegen das, was irdische Ordnungen sagen. Und auch die Geburtsstunde der Kirche, wenn wir das lesen, Apostelgeschichte, hat damit zu tun, dass gesagt wird, wir machen nicht alles mit, was gesellschaftliche Ordnungen sagen. Apostelgeschichte 5 sagt der Hohe Rat, ihr könnt jetzt gehen, aber ihr dürft nicht mehr Jesus Christus verkündigen. Verboten. Das war die irdische Ordnung halt nicht, das war das, was galt. Und dann sagt Petrus halt nicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir schauen nicht auf die irdischen Ordnungen, sondern wir schauen auf den lebendigen Gott in Jesus Christus. Und glaubt mir bitte eins, die Fürsten dieser Welt, die irdischen Ordnungen kommen und gehen. Die sind vergänglich wie die Blätter am Baum. Heute noch in aller Pracht und morgen schon nichts mehr da, werden weggekehrt und in den Mülleimer geschmissen halt. Wir müssen nur die deutsche Geschichte angucken in den letzten 120 Jahren. Was haben wir für Ordnungen gehabt und für Richtigkeiten, die in diesem unserem Vaterland nur bezogen auf Deutschland gegolten haben? Nicht? Was war das im Kaiserreich? Nicht? Was gab es da für Ordnungen? Frauen durften nicht wählen, halt. Manche Menschen waren gar keine richtigen Menschen halt nicht. Und alle haben Hurra und wunderbar geschrieben dem Kaiser zu. Dann kam der Nationalsozialismus. Was gab es da für Ordnungen? Da wurden die Juden nicht mal für Menschen erklärt, nicht? Das war alles Recht und Gesetz in den Gesetzen in Nürnberg halt, nicht? Katastrophe. Und die sind hinterhergelaufen wie die blinden Schafe halt, nicht? Dann der Kommunismus halt, nicht? Ulbricht, Honecker und Konsorten. Was wurden da für Ideologien verbraten? Was sind die Menschen hinterhergelaufen? Obwohl sie zum größten Teil wussten, dass es nicht stimmte, nicht? Aber aus Menschenfurcht haben sie es nicht getan, dass sie protestiert haben. Und auch eins wollen wir wissen halt. Die Demokratie ist kein Allheilmittel. Ich sage das hier ganz deutlich. Ich bin wirklich begeisterter Demokrat. Und ich bin froh, in so einem Land zu leben wie der Bundesrepublik Deutschland mit dem System, das wir haben. Aber bitte, lasst uns nicht die Demokratie vergotten, was zum Teil passiert, als sei das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss und wir hätten hier alles geschafft. Lasst uns immer kritisch bleiben gegenüber dieser Demokratie. Und lasst uns immer einsehen, wir wollen nicht irgendwelchen Demokraten, irgendwelchen Politikern gehorchen und denen nachfolgen und schon gar nicht uns auf die verlassen und vertrauen, sondern vertrauen und gehorchen tun wir zuerst dem lebendigen Gott. Übrigens, als uns das Grundgesetz gegeben worden ist, ist das auch dort in die Präambel hineingeschrieben worden, halt nicht? Das war den Vätern unserer Bundesrepublik wohlbewusst, nicht? Schreiben Sie im ersten Satz, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied im vereinten Europa, hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das ist das Erste. Lasst uns nicht vertrauen irgendwelchen staatlichen Institutionen, sonst was. Den wollen wir Folge leisten, solange das in Ordnung ist. Aber wenn sie Gottes Gebot widersprechen und Dinge tun und sagen, die widergöttlich sind, da lasst uns nicht in Menschenfurcht bleiben, sondern da lasst uns zu Gott stehen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen halt. Auch da noch einmal, Hitler ist demokratisch an die Macht gekommen. Der hat erst versucht zu putschen, 23, und dann ist er den Weg durch die Demokratie gegangen. Das war erstmal bis 33 alles soweit legal. Aber was es gebracht hat, das haben wir gesehen. Nochmal, ich bin kein Demokratiefeind und ich bin dankbar für die Demokratie in Deutschland und ich bete auch dafür, für dieses System und für die Politiker hier in Deutschland, gar kein Thema. Aber bitte, nicht die Demokratie vergotten, das ist ganz, ganz wichtig halt. Nicht auf irdische Ordnungen verlassen und ihnen vertrauen, auf Jesus vertrauen. Hier, vor dem Grundgesetz steht das Wort des lebendigen Gottes. Jetzt kann einer sagen, der ist kein Demokrat, ich wiederhole zum dritten Mal in dieser Predigt, doch, ich bin Demokrat, von ganzem Herzen. Und ich will auch für diese Demokratie in Deutschland eintreten. Aber vor dem Grundgesetz steht das, so wie es das Grundgesetz selber gesagt hat, nämlich die Bibel. Und die Fürsten, die gibt es ja nicht nur im politischen Bereich und die Ordnung, die gibt es auch im kirchlichen Bereich. Und auch diesen Fürsten wollen wir nicht blindlings trauen, sondern nur soweit sie mit der Bibel konform sind. Paulus, der Apostel Paulus, der hat kirchlichen Ordnungen damals vertraut. Die hohen Priester haben gesagt, wir müssen diese neue Sekte abschlachten und verfolgen. Und das hat er zunächst mal ganz gemacht als Saulus. Ist hinterhergelaufen und ist dadurch zum Mörder geworden. Obwohl die schriftwidrig Dinge getan haben. Luther hat Ordnungen der damaligen Kirche vertraut. Das, was die erzählt haben mit Ablasshandel und mit dem, was die Menschen zu tun haben. Und hat ihn in tiefe Verzweiflung und Depression gestürzt. Aber er hat auf Menschliches geguckt halt, nicht auf die Schrift. Im Dritten Reich, da haben die deutschen Christen Dinge gebracht, die waren wieder göttlich. Viele haben daran geglaubt. Der Reichsbischof Müller, der lief rum auf seinem Talar, trug er nicht nur das Kreuz, sondern da trug er einen Orden, den er im Ersten Weltkrieg bekommen hatte. Da war er in der Türkei Wehrfahrer gewesen halt, nicht? Und da stand auf dem Orden, den er trug am Talar drauf, Tod allen Christenhunden. Nicht? Ja, so jemanden kann man doch nicht folgen. Und das, was der verkündigt und getan hat, war die ganz große Katastrophe. Und auch heute, wenn wir schauen auf unsere Kirchführer, da muss man sich schämen für. Als vor 2 Wochen im Bedford Strom in Jerusalem war und ist dort dann mit dem katholischen Leiter, dort mit Marxen da, auf den Tempelberg gegangen, hat er die Moschee betreten. Was hat er getan? Da hat er das Kreuz abgelegt. Da hat er Jesus verleugnet. Weil er Frieden mit den Menschen haben wollte, nicht? Menschenfurcht vor Gottesfurcht. Und seine Stellvertreterin, Annette Kurschus, die hat ihr Haupt verhüllt, nicht? In einem Gottesdienst hat sie noch nie in einem evangelischen Gottesdienst ihr Haupt verhüllt. Aber da, im muslimischen Gotteshaus, da hat sie ihr Haupt verhüllt, nicht? Da frage ich mich, kann ich solchen Menschen nachfolgen? Nee, Menschen kannst du nicht vertrauen. Und bitte, ich sage das jetzt auch nicht, dass wieder einer sagt, der erhebt sich darüber. Auch nicht Pastor Latzel vertrauen oder Pastor Bierbaum oder irgendeinem anderen Pastor. Vertraut immer nur Jesus. Schaut nicht auf die Pastoren. Den dürft ihr nur insoweit folgen mit der Verkündigung, wie die Bibel treu ist. Wenn das nicht ist, sofort die Reißlinie ziehen. Vertraut nicht Menschen. Auch wenn sie die dicken Talare tragen halt, nicht? Christen enttäuschen immer, Christus nie. Und wer sich und seinen Glauben festmacht an einem noch so frommen Pastor, da garantiere ich euch, dass der Widersacher früher oder später für euch die Enttäuschung bringt. Nicht den Systemen, den kirchlichen trauen und auch nicht den kirchlichen Amtsträgern. Die sind nur insoweit richtig, soweit sie in Übereinstimmung sind mit dem Wort Gottes halt. Nicht? Verlasst euch immer auf Jesus Christus, auf seine Ordnung, die uns geschenkt ist in der Bibel, aber nicht auf die irdischen Ordnung, nicht auf das, was Fürsten tun. Und dann drittes, ich habe jetzt von unserer Strategie gesprochen, zweimal gesagt, was wir nicht tun. Ja, was sollen wir denn jetzt tun? Nun, auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Auf Jesus schauen und ihm vertrauen. In allen Lebensbereichen, in allen Lebenslagen, wo immer du bist. Vertrau dem Herrn Jesus Christus. Und dann wirst du ganz viele wunderbare Dinge erleben. Dann wirst du erleben, wie du gesegnet wirst. Ich habe gestern Geburtstag gehabt, viele wissen das, andere nicht, ist auch nicht schlimm, bloß jetzt nicht nachher gratulieren, aber ich habe gestern viele E-Mails gekriegt, nicht? Und viele Brüder und Schwestern bin ich sehr dankbar halt, nicht? Die schreiben dann auch ein Wort dazu. Ich habe gestern dreimal ein Wort bekommen. Und wenn der Herr mir dreimal dasselbe Wort gibt, also in der Bibel gibt es ja 30.000 Bibelverse, nicht? Und wenn du dreimal dasselbe kriegst, dann denkst du manchmal, hey, vielleicht will der Herr dir damit was sagen. Das Wort, das ich bekommen habe, war aus Jeremia 17, dreimal. Also das war gestern Spitzenreiter. Da steht, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht vom Herrn. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Ja, dreimal gibt der Herr mir das gestern, mir selber, aber natürlich in der Predigtvorbereitung, wo ich gestern auch war, ist mir klar, das darf ich euch nochmal sagen. Leute, verflucht ist derjenige, der sich selber auf sich verlässt. Aber gesegnet bist du, wenn du dich auf den Herrn verlässt. Du wirst sein, und anders kann ich es nicht sagen, ich kann es nur so wiederholen, wirst du sein wie ein Baum, der am Wasser gegründet ist. Deshalb verlass dich auf den Herrn, er wird dich segnen. Er wird dich nicht nur segnen, der wird dir auch Kraft geben halt, nicht? Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel halt, nicht? Mein Konfirmationsspruch halt, Jesaja 40, 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist unsere Strategie, wie wir leben in dieser Welt. Wenn es uns mal fehlt an Kraft, wenn wir denken, es geht nicht weiter, wenn da irgendwas vor uns steht, wo wir sagen, das ist unüberwindlich halt, nicht? Da versuchen wir nicht aus eigener Kraft, aus eigener Intelligenz und aus eigenem Portemonnaie, sondern dann harren wir auf den Herrn. Und der gibt uns neue Kraft. Wenn ich jetzt rumlaufen würde mit dem Mikrofon und ihr müsstet erzählen aus eurem Leben, wo ihr das alles erlebt habt. Wir würden noch einen Monat hier sitzen, das wird nicht reichen, wie ihr das erlebt habt, wie in schweren Situationen, wo ihr dachtet, es geht nicht mehr weiter, wo wir krank waren, wo wir Abschied nehmen mussten halt nicht. Aber er, Jesus, war da und hat uns Kraft gegeben halt nicht. Und das hat gegolten für eure Vergangenheit nicht. Und bitte, glaubt das auch, wenn ihr dem Herrn vertraut, auf Jesus schaut, dann werdet ihr auch die Kraft kriegen für alles, was vor euch liegt. Aber nicht nur Segen und Kraft gibt uns der Herr, auch Freundlichkeit. Das ist so schön in der Bibel, da steht ja so klar und deutlich drin, halt, was alles passiert, wenn wir Gott vertrauen. Nicht? Da heißt es Klagelieder 3, 25, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Also wenn du ihm vertraust, wenn du auf ihn schaust, dann ist Gott dir freundlich gesinnt. Als ich Student war in Marburg, da hatte ich eine neue Wohnung bezogen und ich bin eigentlich auch ein freundlicher Mensch. Also ich grüße erstmal alle Nachbarn. Da war so ein Nachbar, den habe ich gegrüßt, der hat mich zurückgegrüßt. Im Rasenmähen, bin ich zurück, der hat mich gesehen, der hat das wahrgenommen, guckt immer so zur Seite. Er hat mich jetzt nicht weiter gestört, aber das kennt ihr vielleicht, das ist so ein nicht ganz tolles Gefühl, nicht, wenn man irgendwie nicht genau weiß, was hat er denn gegen einen, ist das einfach nur ein muffliger Typ oder ist da irgendwas, was zwischen uns steht, aber der hat nie zurückgegrüßt. Irgendwann habe ich dann auch aufgehört zu grüßen halt, ich war gedacht, bin doch nicht verrückt, ne? Aber irgendwann so nach 2, 3 Monaten kam der zu mir, er fragt, darf ich Sie mal fragen, Sie sind nicht der mit dem roten Corsa? Nee, habe ich gesagt, ich bin nicht der mit dem roten Corsa, nicht? Oh, ach, dann wird er sich entschuldigen halt nicht. Er hat mich für jemand anderen gehalten, der mit seinem Opel Corsa immer seine Einfahrt zuparkte. Forthin war es so, wann immer ich dann zu dem Haus ging, der Mann im Garten war, hallo, Herr Latzel, nicht immer ganz freundlich. Das war viel angenehmer, nicht? Der Mann war mir auf einmal freundlich gesonnen halt, nicht? So, jetzt übertragt das mal, das könnt ihr euch alle vorstellen, wenn Gott uns freundlich ist. Wisst ihr, wenn Menschen das tun, ist das schon schön, in einer freundlichen Atmosphäre zu sein. Aber wenn der lebendige Gott mich freundlich ansieht und sich freundlich um mich kümmert. Und das passiert allein dadurch, wenn ich auf ihn schaue, wenn ich ihm vertraue. Und nicht nur, dass er an mir freundlich ist, der schenkt mir auch Freude. Psalm 34, Vers 6 habe ich vor einigen Jahren mal eine ganze Predigt drüber gemacht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Also wenn du das wirklich schaffst, durch Gottes Gnade, durch seinen Geist, ihm zu vertrauen und auf ihn zu schauen, dann ist das das Ergebnis dessen, dass du voller Freude bist halt, nicht? Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Nicht nur so ein bisschen glücklich sein, sondern da knallt es richtig raus. Und das wisst ihr alle, die ihr mit Jesus geht, nicht? Wenn ihr ganz dicht beim Herrn seid, nicht? Wenn ihr richtig merkt, wie der Geist euch erfüllt, nicht? Dann ist das, was passiert, Frucht des Geistes, Freude in uns ist halt, nicht? Das ist so wunderbar. Also das ist das, was der Herr schenkt, wenn man auf ihn schaut, wenn man ihm vertraut. Segen gibt's, Kraft gibt's, Freundlichkeit gibt's, Freude gibt's halt, nicht? Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie machen wir das denn konkret, nicht? Jetzt hast du einmal davon gesprochen, ganz lang und ganz scharf halt, nicht? Was wir nicht machen dürfen, nicht auf Menschen schauen, nicht auf menschliche, irdische Ordnungen schauen halt. Gesagt, was wir tun müssen, auf Jesus schauen. Aber wie macht man das denn konkret? Wie ist das denn jetzt, Pastor Leitzel? Was muss man denn machen? Nun, dazu möchte ich euch wieder 3 Dinge sagen, was ihr machen könnt, ganz konkret, damit ihr das verfestigen könnt, auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Das erste ist, ihr müsst euch mit Jesus füllen. Wenn es euch an Vertrauen zu Jesus fehlt, dann müsst ihr euch neu mit Jesus füllen. Und wie füllen wir uns mit Jesus? Nun, das kann ich nur wiederholen, wie so häufig, mit der Bibel. Mit der Bibel. Und ich sage so ganz konkret denen, die momentan so ein bisschen angefochten und verzweifelt sind, die momentan so ein bisschen am Schwanken sind mit ihrem Vertrauen zu Jesus. Gebe ich dir das mit? 5 Psalme. Und die liest du bitte morgens, mittags, abends, die nächsten 10 Tage. Und dann sollst du mal sehen, was der Herr macht halt, nicht? Psalm 23, Psalm 34, Psalm 91, Psalm 121, Psalm 139. Nochmal, ich wiederhole es nochmal. 23. Psalm, 34. Psalm, 91. Psalm, 121. Psalm, 139. Psalm. Morgens, mittags, abends, knall dir die 5 Psalme rein. Natürlich dauert das so 20 Minuten, bis du gelesen hast. Aber glaub mir, wenn du dir diese Zeit genommen hast, nicht? Jesus, der uns ja im Wort begegnet, da passiert was, nicht? Das sind Vertrauenspsalme, nicht? Und wenn du dich dem aussetzt, der Bibel halt, nicht? Da wächst dieses Vertrauen. Das ist der geistlichen Waffenrüstung das, was wir tun müssen. Wir müssen mit dem Wort kämpfen. Und wenn wir kein Vertrauen haben, dann bitte diese Psalme genommen halt, nicht? Und sich richtig gefüllt. Das ist das Erste. Füllt euch damit, nicht? Das, womit wir uns füllen, das erfüllt uns, nicht? Also wenn ihr den ganzen Tag nur Alkohol trinkt, dann wisst ihr, was euch wird halt, nicht? Das ist gar kein Thema halt. Wenn ihr den ganzen Tag Drogen reinknallt, nicht? Wenn ihr den ganzen Tag nur Stress und Hektik habt, euch füllt, nicht? Dann wisst ihr, was aus eurem Leben wird. Aber wenn ihr euch mit dem guten Wort Gottes, mit Worten füllt, dann wisst ihr auch, was aus euch rauskommt halt, nicht? Deshalb füllt euch mit dem Wort. Das Erste ist die Bibel. Das Zweite ist die Buße. Wenn ihr merkt, dass ihr kein Vertrauen zu Jesus habt, wenn ihr das bei euch selber feststellt, dann wirklich den Herrn um Vergebung gebeten. Und bitte, da wo es im Kleinen anfängt, wir müssen eine Zero-Tolerance-Policy da verfolgen. Diese Zero-Tolerance-Policy, das kommt aus New York halt, nicht? Die hatten mal einen guten Polizeichef, der später Bürgermeister war, der Giuliani. Und der hatte so viel Morde in seiner Stadt. In New York gab es damals, als der Polizeichef wurde, 2000 Morde. Da hat er gesagt, das müssen wir ändern. Und zwar, wir ändern das dadurch, dass wir nicht nur noch viel mehr gegen die Morde vorgehen, sondern müssen ganz unten anfangen. Wir müssen eine Zero-Tolerance-Policy verfolgen. Das heißt, jedes zerbrochene Fenster, jede Straftat muss verfolgt werden. Wir müssen sofort präsent sein, überall gegengehen halt, nicht? Gegen jede Verwahrlosung, jede Sache muss kontrolliert werden, weil wenn im Kleinen nicht angefangen wird, kriegen wir das Große nicht kontrolliert. Da war zwar in New York ein furchtbarer Moloch, das sah ganz schlimm aus. Und das hat er durchgezogen. Der hat die Mordrate von 2000 auf 400 gesenkt. Aber nicht, weil er nur die Mörder allein gesperrt hat, sondern weil er diese Zero-Tolerance-Policy hatte. Nicht zu sagen, bei den kleinsten Kleinigkeiten ganz unten anfangen. Und wisst ihr, das ist genauso im Glauben. Wenn der kleinste Zweifel an Jesus ist, das kleinste Nichtvertrauen auf die Botschaft Gottes, hat der Widersacher schon gewonnen. Nicht, das ist so, wenn wir ein Fundament haben, nicht, wenn wir die Bibel haben, das Wort Gottes, dann ist das so richtig fester Beton, der uns Grund gibt. Aber die Zweifel, das ist so, wenn einer Beton anmischt und auf einmal schmeißt ein bisschen Stroh rein, ein bisschen Pappe rein, nicht, das macht das Fundament mürbe. Und wenn jemand da was reinschmeißt, dann müssen wir sofort aus dem festwerten Beton rausmachen halt, nicht, weil da kann man kein festes Haus drauf bauen. Und das Bild übertragen, ihr müsst da ganz, ganz knallhart sein, wenn ihr spürt, nur die kleinste Kleinigkeit an Zweifeln, an Jesus, an seinem Wort, sofort in die Buße, sofort um Vergebung bitten, da müssen wir ganz sauber sein. Und wenn wir in die Buße gehen, wenn wir unser Versagen da bringen, dass wir Gott nicht ganz vertraut haben, nicht, dann segnet uns Gott neu, gibt uns seinen Geist und können wir ihm vertrauen. Also das ist das Zweite halt, nicht, nachdem ihr uns erstens füllt euch mit dem Wort Gottes, macht da harten Beton an und zweitens alles, was euer Beton, Lebensfundament weich macht, raus damit halt, nicht, sofort unter das Kreuz gebracht. Und das Dritte, beherzt tun. Also, wenn ihr euch nun gefüllt habt mit Jesus Christus und alles, was ihr dann zum Beispiel lesen werdet, wenn ihr euch jetzt diese 5 Psalme einfach reinzieht die nächsten Tage, Das, was da drin steht, tut das. Vertraut dem Blindling, sondern die Zweifel rausgeschmissen haben, genauso tun. Wenn da drin steht, der Herr ist dein Hirte und er passt auf dich aus, dir kann nichts passieren im finsteren Tal, dann vertrau da drauf. Genauso ist das, so wie beim Fallschirmspringen halt, nicht? Da musst du irgendwann raus aus der Tür. Und genauso ist es beim Wort Gottes halt. Da musst du irgendwann sagen, jawohl, damit lebe ich jetzt halt. Da baue ich mein Haus auf drauf. Da warte ich jetzt nicht noch, sondern jetzt geht's los, wenn der Herr da ist halt, nicht? Wenn der sagt, er hat seinen Engeln befohlen, lass dich blüten auf all deinen Wegen, da darfst du sicher sein, dass der Herr das tut, nicht? Wenn das heißt, nicht, dass er deinen Eingang und Ausgang behütet, dann darfst du sicher sein, dass er das tut halt, nicht? Beherzt tun. Vertraut den wunderbaren Verheißungen, die Gott euch gibt. Wenn der euch im Wort was sagt, dann tut das. Und das, was ihr lesen werdet, das setzt um. Wie gesagt, wie macht man das konkret? Erstens, füllt euch mit dem Wort Gottes. Ich sage die Psalme nochmal, Psalm 23, Psalm 34, Psalm 91, Psalm 121, Psalm 139. Morgens, mittags, abends, die nächsten Tage immer wieder durch. Nächste, zweite, Buße tun über das, wo ihr zweifeln seid, wo ihr Gott nicht vertraut, nicht, wo ihr ängstlich seid, halt nicht. Bei der kleinsten Kleinigkeit sofort raus aus eurem Lebensbeton mit diesen Dingen halt nicht. Und Gott vertraut hat das und das Kreuz gebracht. Und drittens, beherzt vorangehen mit Jesus Christus, mutig voran. Glaubt dem, was der Heiland euch sagt und vertraut dem. Ich habe die Predigt begonnen, dass ich erzählt habe von diesem Pep Guardiola halt, nicht, dass der ein System hat, nicht eine Strategie, mit der er Fußball spielen lässt. Und der ist sehr erfolgreich, aber immer gewinnen tut er nicht. Und das ist der Unterschied zu unserer Strategie. Unsere Lebensstrategie, Jesus vertrauen, sonst nichts, damit gewinnst du immer. Damit gewinnst du immer, auch wenn es mal ein bisschen heikel aussieht, aber da wirst du immer Gewinner sein. Und das sollst du tun, immer allein Jesus vertrauen und auf ihn schauen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.